darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rolf Brune. Ich bin Schulleiter, bin Mitarbeiter der Gemeinde. Ich werde die Liturgie heute Morgen machen. Ich darf Herrn Gerhard Ellermann vorstellen, Studiendirektor am Daimler-Gymnasium und Vorsitzender des Kirchengemeinderates hier, wird heute die Predigt halten. Wir möchten heute diese Begegnung in diesem Gottesdienst mit Jesus Christus erleben. Wir beginnen mit dem Lied 37, 1 bis 4. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, das Verlorene zu suchen und zu retten. Dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu suchen. Vergib, dass wir oft genug auf der Flucht vor dir sind, dass wir dich oft in unserem Leben gar nicht haben wollen. Und doch bist du dabei, uns nachzugehen, zu suchen, damit du uns findest. Wir bitten dich so von Herzen, dass wir offen werden in diesem Gottesdienst. Offen auf dein Wort, was du uns zu sagen hast, damit wir ganz neu verstehen und erkennen, was du von uns willst. Leite uns durch deinen guten Geist jetzt. Wir bitten und beten weiter in der Stille. Als ich dich anrief, erhörtest du mich und du gabst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir hören jetzt ein Musikstück von Judith und Christiane Steeb und Simone Ellermann. Die Schriftlesung steht im Hebräerbrief in Kapitel 1, die Verse 1 bis 6, in den ausgelegten Bibeln auf der Seite 271. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt? Jetzt folgt eine alttestamentliche Verheißung, Psalm 27, 2, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt und wiederum nach 2. Samuel 7, Vers 14, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, Psalm 97, und es sollen ihm alle Engel Gottes anbeten. Amen. Wir hören noch mal ein Musikstück. Thank you. Herzlichen Dank. Wir singen jetzt aus dem Liederbüchlein 706, die Strophen 1 bis 3.
Der Predigttext für heute steht im Kolosserbrief im Kapitel 1, die Verse 13 bis 20, in den ausgelegten Bibeln auf der Seite 238. Kolosser 1, die Verse 13 bis 20, bei uns auf der Seite 238. Er, Jesus, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Paulus ist begeistert von Jesus. Das spürt man, wenn man den Text hört, wenn man ihn liest. Wie er Jesus in den höchsten Tönen lobt, das fasziniert. Ein Gütesiegel folgt dem anderen. Er hat uns errettet, er hat uns erlöst, er hat uns vergeben. Ein Qualitätsmerkmal folgt dem anderen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Er ist der Kopf der Gemeinde, das Haupt. Und dann folgen nur noch Superlative. Alle Fülle wohnt in ihm. Er hat alles mit sich versöhnt. Er ist vor allem, alles besteht in ihm. Nach so einer großen Dichte der Informationen muss man erstmal Pause machen und Luft holen. Wenn man denn die Eigenschaften im Einzelnen nochmal durchliest und bedenkt, so könnte man meinen, Paulus wolle Jesus für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde vorschlagen oder ihn als Titelhelden für einen Film vorschlagen mit dem Thema, Titel Jesus Christ Superstar. Oder Paulus möchte Jesus als einen sicheren Quotenbringer fürs Fernsehen ins Gespräch bringen, mit einer täglichen Sendung, die Jesus von Nazareth Show, natürlich zur besten Sendezeit. Nein, das ganz gewiss nicht. Paulus hatte andere Absichten. Was aber hat Paulus bewegt, diese Lobeshymne über Jesus zu schreiben? Ich denke, Paulus ist begeistert, weil er es persönlich erfahren hat, dass Jesus von der Macht der Finsternis befreien kann, wie wir es im ersten Vers unseres Textes gerade gelesen haben. Er hat erfahren, die Gütesiegel, die stimmen, die Qualitätsmerkmale, die stimmen. In einer persönlichen Untersuchung der Stiftung Personentest hat er Jesus das Qualitätsmerkmal gegeben, das Prädikat sehr gut. Paulus hatte es erfahren. Jesus befreit von der Macht der Finsternis. Er hatte Gefallen daran, Paulus, wenn andere zu Tode gesteinigt wurden und dabei laut schrien, wie bei Stephanus. Er hatte Gefallen daran, wenn er gegen andere wüten konnte und Morddrohung aussprechen könnte, wie bei den Christen in Damaskus. Er hatte Gefallen daran, andere Christen ins Gefängnis zu bringen, und wenn sie getötet werden sollten, gab er ihnen die Zustimmung, wie bei den Christen in Jerusalem. Das kann man alles nachlesen in der Apostelgeschichte. Aber dann begegnete ihm Jesus. Er reißt ihn aus seinen dunklen Gedanken, die zu dunklen Taten führten, heraus. Und später gerät Paulus in Gefangenschaft. Und dort muss er vor dem König Agrippa Rechenschaft ablegen über seinen Glauben an Jesus Christus. Und in einer Verteidigungsrede vor dem König berichtet er dann von seiner entscheidenden Begegnung mit Jesus. Auf der Straße von Damaskus, da war es. Ich war unterwegs in dunkler Absicht. Und dann begegnete mir Jesus. Er rief mir zu, ich will dich erretten. Punkt. Und dann gab er mir noch einen Auftrag. Jesus gab mir einen besonderen Auftrag, erzählte er vor dem Hohen Rat. Paulus, geh du zu denen, die nichts von mir wissen wollen. Tue ihnen die Augen auf, damit sie sich von der Finsternis zum Licht bekehren, so wie ich es mit dir getan habe. Damit sie sich von der Gewalt des Satans zu Gott bekehren, so wie ich es mit dir getan habe. Apostelgeschichte 26 war das, Verse 17 und 18. In meiner Heimatstadt hatten wir in einem Jugendkreis einmal einen pensionierten Jugendrichter eingeladen. Er erzählte von allerlei interessanten, heiteren und traurigen Fällen, von Ladendiebstählen bis hin zur Erpressung. Aber den größten Eindruck hat der Jugendrichter bei uns Jugendlichen damals hinterlassen, als er bekannte, es gibt keine einzige Straftat, die ich zu beurteilen hatte, die ich nicht selbst in meinen Gedanken begangen habe. Das hat uns damals sehr nachdenklich gemacht. Jesus möchte von der Macht der Finsternis befreien, von unseren dunklen Gedanken, die zu dunklen Taten führen können. Vielleicht geht Ihnen das manchmal auch so. Sie hatten eine Auseinandersetzung in der Familie oder am Arbeitsplatz mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie dann eine ruhige Minute haben, bereiten Sie sich gedanklich auf den nächsten verbalen Schlagabtausch vor. Wenn der noch einmal zu mir sagt, ich hätte die Unwahrheit gesagt, dann werde ich ihm aber sagen, dass er auch nicht immer ganz die Wahrheit gesagt hat. Und wenn er dann immer noch nicht einlenkt, dann, ja dann. Und man hat verschiedene Argumente und auch dunkle Gedanken schon im Kopf. Ich erschrecke manchmal selbst vor mir, vor meinen eigenen Gedanken, die zu dunklen Taten führen können und oft auch führen. Es geht um einen Herrschaftswechsel in unserem Leben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Es muss nicht dunkel bleiben. Der erste Vers enthält neben der Tatsache, dass Jesus uns von der Macht der Finsternis befreien will, auch noch einen weiteren interessanten Gedanken. Er errettet uns nicht nur, sondern er versetzt uns auch in das Reich seines lieben Sohnes. Kein Rettungsschwimmer wird nach seiner Rettungstat den Geretteten zurücklassen. Er wird die Person, die er gerettet hat, möglicherweise abtrocknen, ihm trockene Kleider geben und nicht frierend am Ufer stehen lassen und denken, du hast mir schon genug Mühe gemacht. Jetzt brauche ich erstmal selbst eine Tasse Tee, um mich wieder aufzuwärmen. Nein, er wird ihn versorgen, er wird ihm trockene Kleidung geben, ein wärmendes Getränk und dann auch noch zu Freunden, zu seinen Freunden oder zu seiner Familie zurückbringen. So macht es Jesus auch. Die Rettungstat ist nur der Anfang. Dann schenkt er Geborgenheit. Das geschieht durch die Zusicherung seiner Gegenwart. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ruft er seinen Jüngern zu. Und David hat das auch erlebt und hat das in den Psalmen mehrfach ausgedrückt, zum Beispiel 139. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich retten und deine Rechte mich halten. David hat auch in den schwersten Stunden Gottes Gegenwart erfahren. Sie kennen den berühmten Satz aus Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Es muss nicht dunkel bleiben, weil er uns von der Macht der Finsternis befreit hat. Er schenkt uns Geborgenheit durch seine Gegenwart. Und ich denke, das kann bei uns Weihnachtsfreude vermehren, vielleicht auch erst auslösen. Ich möchte noch ein weiteres Qualitätsmerkmal erläutern. Es sind ja so viele, die wir ja gerade gelesen haben, drin. Und ich möchte ein weiteres erläutern. Jesus befreit nicht nur von der Macht der Finsternis, er ist auch das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Auch hier redet Paulus nicht wie ein Blinder von der Farbe. Paulus hat es persönlich erfahren. Er hat Jesus als einen barmherzigen Herrn erlebt. Dieses Bild hat sich bei ihm eingeprägt. Er hat mich, so sagt Paulus, als den geringsten unter den Aposteln erwählt und meine Schuld am Kreuz ausgelöscht. Gottes Barmherzigkeit wird in seinem Sohn sichtbar. Gott hat seinen Sohn gesandt, der sich selbst erniedrigte, zuerst Babygestalt annahm, dann Knechtsgestalt annahm und gehorsam wurde bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz für unsere Schuld. Paulus Lebensmotto ist, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Am Ende des 17. Psalmes hat David einen großen Wunsch geäußert. Er sagt, ich will satt werden an deinem Bilde. Ich will satt werden an deinem Bilde. Damit wir uns da nicht missverstehen, David trug kein Passfoto in Farbe von Jesus bei sich, das er in Krisensituationen aus der Brieftasche herauszog und dann hingebungsvoll anschaute oder hinter den Spiegel steckte, um sich beim Rasieren an dem wunderbaren Farbbild zu erfreuen. Das hätte ihm nicht geholfen. David war in einer tiefen Lebenskrise und da hilft kein Papierbild, auch wenn es noch so schön in Farbe ist. Er hatte einen Mord begangen und Beziehungen zwischen Menschen zerstört. Mache mich rein von meiner Missetat, rief er verzweifelt zu Gott. Und dann, tilge meine Sünden, schaffe mir Gott ein reines Herz, betete er. Und Gott erhörte ihn. Und dann durfte er bekennen, David, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, ein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Deswegen sagt David, ich will satt werden an deinem Bilde. David durfte vorausschauen Jesus sehen, den Jesus, der uns das Bild des barmherzigen Gottes zeigt. Und deswegen konnte er sich nicht satt sehen am Bild Gottes, seines Erbarmers. Paul Gerhardt, wir haben das Lied vorhin gesungen, dichtete in dem 4. Vers, ich stehe an deiner Krippen hier, den schönen Satz, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Das war auch die Erfahrung von Paul Gerhardt, dem Liederdichter, der viel Schweres in seinem Leben erlebt hat. Er kann sich nicht satt sehen am Ebenbild Gottes, der sich über uns erbarmt, indem er unsere Schuld am Kreuz gesühnt hat. Eigentlich war diese Aufgabe, Ebenbild zu sein, ja uns zugewiesen worden. Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, heißt es im Schöpfungsbericht. Doch weil wir Menschen eher Zerrbilder sind als Ebenbilder, sandte Gott seinen Sohn in diese Welt, das wahre Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Selbst Pilatus rief voller Bewunderung, sehet, welch ein Mensch. Aber wir brauchen nicht daran zu leiden, dass wir eher Zerrbilder oder Karikaturen sind. Paulus gibt uns da einige hilfreiche Hinweise in seinen Briefen. Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen, schreibt er im Epheserbrief. Ihr sollt den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bilde geschaffen. Und im Korintherbrief können wir etwas Ähnliches lesen. Durch uns sollen alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Christus Jesus sichtbar wird. Gottes Absicht mit uns ist es, uns in sein Bild zu verwandeln. Wie geschieht denn nun diese Verwandlung? Das hat die Jünger damals auch brennend interessiert. Sie bedrängten Jesus und fragten, wie komme ich zum Vater zurück? Fragten sie ihn. Welchen Weg müssen wir einschlagen? Sie kennen die Antwort. Jesus ganz kurz und knapp, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wie gehe ich diesen Weg heute? Wenn wir uns täglich ein wenig Zeit nehmen für sein Wort und mit Jesus reden im Gebet, wenn wir uns ihm öffnen, dann werden wir diese verändernde Kraft, von der Paulus gerade gesprochen hat im Epheserbrief, im Korintherbrief, an unserem eigenen Leben erfahren können. Jesus, das Bild des unsichtbaren Gottes, ein barmherziger Gott, an dem man sich nicht satt sehen kann. Er will uns in sein Bild verwandeln. Und das ist unsere Weihnachtsfreude. Ich hatte zuerst gesprochen davon, dass Jesus aus der Finsternis befreit und dann gerade das Bild des unsichtbaren Gottes in Jesus erläutert, ein Gott des Erbarmens, an dem man sich nicht satt sehen kann. Und nun zum Schluss einen dritten Gedanken, Jesus hat uns versöhnt. So steht es im letzten Vers unseres Textes. Paulus ist überwältigt von dem, was an ihm geschehen ist. Er hat diese Verwandlung persönlich erlebt. Er hat sie am eigenen Leibe erfahren. Und wir sagen ja heute noch, aus dem Saulus ist ein Paulus geworden, wenn sich ein Mensch besonders verändert hat. In dem schönen deutschen Wort Versöhnung steckt das Wort Sohn. Paulus' Begegnung mit Jesus brachte ihn wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Ohne den Sohn gibt es keine Versöhnung. Versöhnung ist Wiederherstellen der ursprünglichen Gemeinschaft, nicht das Aufhören eines Streites oder ein Waffenstillstand. Versöhnung ist nicht ein flüchtiges Wiederfinden, sondern Zusammenschluss für immer. Das war Davids Erfahrung. Und er bekennt, ich werde bleiben im Hause des Herrn, nicht für einige Tage, für einige Wochen, sondern immer da. Das war Paulus' Erfahrung. Er bekennt dann in seiner Verteidigungsrede, von der ich vorhin gesprochen habe, vor dem König Agrippa, ich habe Gottes Hilfe erfahren, bis auf diesen heutigen Tag, ohne Unterbrechung. Sie kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein besseres Bild für die Versöhnung kann ich mir nicht vorstellen, für die Versöhnung. Versöhnung ist Wiederherstellen der ursprünglichen Gemeinschaft, Zusammenschluss für immer. Und das illustriert keine Geschichte besser als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn hat den Vater verlassen, natürlich mit den nötigen Schecks. Die Freiheit nimmt er sich. Ausgestattet mit einem großen Finanzpolster lässt er, wie die Jugend heute sagt, die Sau raus, um selbst dann bei den Säuen zu landen. Doch dann nimmt die Bank seine Schecks nicht mehr an. Er hat keinen Kredit mehr. Schließlich beginnt er sich an die Tage der Gemeinschaft mit seinem Vater zu erinnern. Nein, er erinnert sich nicht nur, sondern er erkennt und bekennt seinen Irrweg und macht sich auf zurück zu seinem Vater. Die dann folgende Versöhnungsszene gehört für mich mit zu den schönsten Momenten, die in der Bibel beschrieben werden. Der Vater sieht nicht fern, sondern sieht schon ihn von ferne. Er sitzt nicht schmollend in der Ecke, sondern läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Nachdem der Sohn seinen Irrweg eingestanden hat, folgt keine Debatte mit den Themen. Herr, wo ist denn das Geld geblieben? Ich habe sie ja schon immer gesagt. Ich habe es schon immer gewusst. Der Vater reagiert anders. Alles ist vergeben und vergessen. Vorbei. Versöhnung. Und dann ruft er den Partyservice an. Bringt schnell ein Festmenü für 20 Personen. Und dann ruft er das beste Bekleidungsgeschäft am Platz an und sagt, einen Anzug Größe 50, das Schuhe Größe 42 und Hemden Größe 39. Beeilen sich, wir wollen ein Versöhnungsfest feiern. Mein Sohn war weg, er war tot. Jetzt ist er wieder lebendig geworden. Das ist Versöhnung. Kommen wir nochmal zurück zu Paulus. Sein Versöhnungserlebnis, was er persönlich erfahren hat, fasst er nochmal im Korintherbrief zusammen und sagt, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Dann richtet er den Blick nach vorn, wendet sich direkt an uns mit den Worten, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir an Christi Statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Das ist wirkliche Weihnachtsfreude. Amen. Wir singen nun von dem Lied Nummer 27, lobt Gott ihr Christen alle gleich, die Verse 1 bis 6. Nummer 27. 1 bis 3. Singen wir noch die drei Strophen dazu.
Wir wollen beten. Herr Jesus, wenn wir das ein Stück weit begreifen würden, dass du das Ebenbild des unsichtbaren Gottes bist. Dass sich in dir, in deiner Person die ganze Fülle des lebendigen Gottes sichtbar macht. Wir wollen dich jetzt anbeten und stille werden über dem, wie du bist und was du an uns getan hast. Wir wollen dir so von Herzen danken. Und gib jetzt, dass dieser Dank und dieses Empfinden, dieses Denken über dich so tief in unser Herz hineinrutscht, dass es unsere ganze Person erfüllt. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Und wir danken dir für deine Versöhnung. Wir bitten dich, mach uns zu barmherzigen Menschen. Wir bitten dich, mach uns zu versöhnenden Menschen. Gib, dass wir all das, was wir von dir erfahren haben, nicht für uns behalten, sondern dass wir es hinausbringen zu anderen, in unsere Gesellschaft. Mach uns fähig, dass wir aus deiner Gnade leben und dass das dann ansteckend wird. Hilf uns dabei, Herr, den Zugang zu anderen zu finden. Und so bitten wir dich, dass wir den Blick bekommen für den Einzelnen, der deine Nachricht braucht. Wir beten jetzt aber auch für die, die heute nicht da sind. Wir beten für die anderen Gottesdienste, die im Augenblick laufen, dass dein Wort Glaube wirkt. Wir beten für die Kranken, die jetzt auch über die Kassette mit uns verbunden sind, dass durch dein Wort neue Kraft und neuer Mut in ihr Leben hineinkommt. Wir beten für die, die trauern, dass du ihnen ganz neuen Lebensmut schenkst. Herr, alles, was uns so bewegt, alles, was uns so beschäftigt im Hinblick auf dich, auf uns selbst und auf die anderen, das wollen wir nun hineinlegen in das Gebet, das du uns selbst geschenkt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Aus dem Liederbuch 708. 708, die Strophen 1 bis 3. Jetzt bleibt uns noch Ihnen zwei frohe Weihnachtstage zu wünschen. Die Kirchenleitung erbittet die Kollekte für das Werk Brot für die Welt. Nun gehen Sie hin unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Auf Wiedersehen.